Guten Abend bei Alles Lab, eurem Lab-Podcast, also einem der vielen. Wir sind ja Legion, haben wir gelernt. Wir haben heute Gäste. Also ich habe zwei. Einmal die Alex. Hallo, hallo Alex.
Hallo Tom.
Und natürlich die Tini. Hallo Tini.
Hallo.
Hi Tini.
Wir haben heute das Thema Bardinnen, der zweite Teil oder Barden Advanced oder was ist eigentlich, wenn ich mit meinem Bardenleben so richtig Geld verdienen will? Nicht nur die Münze im Lab, sondern nein, so richtiges Geld. Und was ist das danach? Wo gehen wir hin? Wie lebt es sich damit? Könige gibt es relativ wenige, die einen festen Barden anstellen wollen, haben wir gelernt. Ja, das ist heute so das Thema. Da direkt meine Einstiegsfrage. Tini, sag mal, wie bist du eigentlich zu dem ganzen Spaß gekommen?
Zum Lab, meinst du?
Natürlich.
ja, ich habe mit 18 angefangen. Das ist jetzt schon ein Weilchen her. Und zwar bin ich übers Theater zum Lab gekommen, habe da Leute kennengelernt, die das gemacht haben und bin dann wirklich mehr zufällig auf meinem ersten Live-Rollenspiel gelandet. Und seitdem gibt es kein Zurück mehr. Ist ein bisschen eskaliert, vielleicht.
Dezent.
Ja, okay. Es war ein normales Fantasy-Con, wie sie damals üblich waren und auch immer noch üblich sind, so irgendwo zwischen 50 und 70 Leuten mit NSCs. Und ja, und ich bin da aufgetaucht. Wir hatten ein kaputtes Zelt, es hat die ganze Zeit geregnet. Rückblickend gesehen war es furchtbar, aber es war ganz wundervoll. Und tatsächlich habe ich auf diesem ersten Con auch meinen allerersten LARP-Baden kennengelernt, wäre das falsche Wort, eher gehört. Mhm. Weil getraut, irgendwie mit dem in Kontakt zu treten, habe ich mich damals natürlich nicht. Und ich habe in dem Moment wirklich, habe ich gesagt, okay, das möchte ich irgendwie auch machen. Das ist cool. Ja, und jetzt ist das dabei herausgekommen.
Tada, zwei Jahre später.
Genau. Nee, ich hab wirklich dann, also gesungen habe ich schon immer, aber Gitarre spielen habe ich dann angefangen für das Hobby LARP, um halt auch irgendwie da was beitragen zu können. Und habe so auch angefangen, meine ersten Lieder zu schreiben. Das habe ich vorher nicht wirklich gemacht. Aber LARP hat mich dazu inspiriert, da dann mal anzufangen. Und ja, 18 Jahre später, 20. ja, ist da jetzt mehr draus geworden. Ich bin jetzt professionelle Musikerin tatsächlich, ja. Wie ja vielleicht schon angedeutet in der Intro.
Magst du zu dir in deinem musikalischen Werdegang, also von sozusagen sehr ein bisschen vom Tellerwäscher bis zum Millionär, von der LARP-Baden bis zur professionellen Musikerin mal ganz kurz beschreiben, wie so dein Weg da war.
Also wie gesagt, ich habe von Kindheitsbeinen an sehr viel Musik schon gemacht, vor allem in Chören gesungen. Ich habe auch eine Zeit lang Klavier gelernt, was zumindest so eine musikalische Grundbildung mir verschafft hat. Und habe dann eigentlich eine Weile aufgehört. Und als ich dann eben mit LARP angefangen habe, ist mir diese, ich sag mal, ganz andere Art Musik zu machen, ist mir dann irgendwie direkt ins Herz gedrungen. Ich meine, es gibt natürlich sowas wie Pfadfinder und so weiter. Und wo man diese Kultur von am Lagerfeuer gemeinsam Musik machen, mit Musikgeschichten erzählen, wo man das auch hat. Aber ich sage jetzt mal, im normalen Leben, im Alltag, passiert das immer weniger. Menschen singen immer weniger mit ihren Kindern. Das geht einfach so ein bisschen verloren. Man hört und konsumiert sehr viel Musik, aber man macht kaum mehr Musik. Und ich fand das damals einfach wahnsinnig schön und wahnsinnig einladend, dass da live unplugged, auch im Zweifelsfall nicht perfekt, aber mittendrin jemand saß und diese Folk, Mittelalter, eigene Sachen, eben Labmusik gemacht hat. Und ja, deswegen habe ich damit dann halt angefangen, habe angefangen, eigene Lieder zu schreiben, für das Hobby erstmal nur. Und nach einer Weile, ich habe das dann natürlich auch auf Cons dann irgendwann ganz zögerlich mal erstmal nachts vor ganz wenigen Leuten habe ich das dann gespielt und das hat dann so ein bisschen, ja, das hat sich so ein bisschen entwickelt und dann kam tatsächlich ein LARP-Freund, der gesagt hat, ey, du, das ist aber doch echt cool, was du und deine Schwester, muss man an der Stelle sagen. Ich habe dann irgendwann auch meine Schwester mit auf Lab geschleppt. Ja, das, was ihr da macht, das ist voll schön. Wollt ihr das nicht mal aufnehmen? Und dann haben wir so gesagt, wie denn? Wo denn? Wir haben kein Geld, wir sind arme Studenten. Was sollen wir denn tun? Und dann hat der gesagt, okay, passt auf, ich gebe euch das Geld. Ich strecke euch das vor und dann könnt ihr das aufnehmen. Presst einfach, ja, damals haben wir die CDs dann noch selber gebrannt und händisch die Cover ausgeschnitten und so. Es lebe die 1000-CD-Spindel. Und dann, ja, dann haben wir das halt aufgenommen in so einer 1,5 Tage-Session in einem Keller. Quasi live und dann haben wir die CDs gebrannt und ja, das ist das erste Purpur-Album gewesen. Gabriela und Leonora. Ja, so ist es losgegangen. Ja.
Gibt es das Album noch? Also kann man es noch hören oder habt ihr schon die publiziert?
Man kann die Neuaufnahme davon hören. Wir haben das tatsächlich zwei, also irgendwie 12 Jahre später dann nochmal professionell aufgenommen, weil es wirklich, also es klang schon auch ein bisschen so wie im Keller aufgenommen. Überraschend gut dafür und dafür, dass da nichts geschnitten wurde und nichts irgendwie mit Melodien getrickst und so, aber ja, wir haben das dann später nochmal aufgenommen. Ich kann mir aber vorstellen, dass das im Internet durchaus noch existiert in diesen alten Versionen. Also.
Okay, liebe Hörer, liebe Hörende, wenn ihr es findet auf dem Discord, wir freuen uns über Links.
Ja, genau. Und ja, und da hat sich das alles halt so ein bisschen verselbstständigt. Und da kommen wir dann auch so ein bisschen an den Punkt, über die Uni und über Zufälle haben wir dann als Duo auch ebenfalls irgendwann ersten Anfragen bekommen, auch auf einem Mittelaltermarkt in der Gegend halt mal zu spielen. Und ja, so ist
so, wie ich mich erinnern kann, ist es aber nicht bei der Gitarre geblieben, nur, ne?
Nee. Also das mit Musikinstrumenten, also ein bisschen wie mit Büchern, ja. Also Bücher kaufen ist ein Hobby und Bücher lesen ist ein Hobby. Und mit Instrumenten ist es ein bisschen ähnlich. Instrumente kaufen ist ein Hobby und Instrumente spielen, lernen ist auch eins. Also ja, nein, ich spiele Gitarre, ich spiele ein bisschen Buran, also irische Rahmentrommel. Ich spiele ein bisschen diverse Flöten, also vor allem auch Irish, also Tin Whistle und Low Whistle. Ich spiele ganz ein bisschen Irish Bouzouki, ganz ein bisschen Mandoline, ein bisschen Klavier. Also, aber ich würde mich insgesamt immer eher als Sängerin und Songwriterin bezeichnen, die auch noch sich ein bisschen mit auf Instrumenten begleitet. Also, aber es hat für die 5 Purpur-Alben hat es gelangt.
Ja. Hatte deine Schwester dann ähnliche Ambitionen, auch noch dann Musik oder konnte sie schon Musikinstrumente spielen?
Meine Schwester konnte keine Musikinstrumente spielen, also auch hat auch Klavierunterricht gehabt, aber hat dann ein bisschen sich auch an Flöten und auch ein bisschen an diversen anderen lustigen Saitinstrumenten wie Psalter und Shruti-Box und, oh ja, das spiele ich auch ein bisschen, und solchen Sachen versucht.
Dafür brauche ich eine Übersetzung. Was ist ein Psalter? Ich musste an sein Pferd denken, aber das ist wahrscheinlich nicht richtig.
Nee. Ein Psalter ist so ein dreieckiges Brett, könnte man sagen. Klangkörper, ja. Dreieckig, mit Saiten. Und man streicht mit einem Bogen an diesen Saiten lang. Es ist so ein bisschen wie eine, wie diese Kinderharfen oder wie so eine, also man genau, es sind Saiten über einen Klangkörper gespannt und man streicht einzelne Saiten mit dem Bogen an und dann entstehen Töne. Und das ist tatsächlich ein historisches, mittelalterliches Instrument und hat so einen ganz schwebenden, teilweise ein bisschen so einen scharfen Klang. Mhm. Und eine Shruti-Box ist eigentlich ein indisches Meditationsinstrument, das eigentlich dafür gedacht ist, das ist ein bisschen so wie die eine Hälfte von einem Akkordeon. Also es macht nur so einen Bordunenton. So.
Ist das die so liegen und wo du dann halt mit der einen Hand so dieses Ding bewegst, um die Luft zu machen und mit der anderen spielst du so ein bisschen wie auf dem Klavier?
Nee, genau. Das wäre die große Variante. Das heißt, glaube ich, Harmonium. Ah, okay. Eine Shruti-Box ist wirklich quasi nur dieser Blasebalg. Und man hat Löcher und das heißt, man kann eigentlich nur einen stehenden Bordunenton, also zum Beispiel ein hohes und ein tiefes C oder eine Quinte, C und ein G machen und dazu halt was singen. Judith hatte aber dann beschlossen, nee, das ist jetzt so langweilig. Sie hält einfach abwechselnd bestimmte Löcher zu und dann kann sie bis zu 3 verschiedene Akkorde gleichzeitig, also mit dem Instrument machen. Und wie wir gelernt haben, was das betrifft, ist Mittelaltermusik wie Punk. 3 Akkorde langen für ein Lied. Psst. Genau. Also so ein bisschen herumexperimentiert haben wir dann auch, ja, mit den Instrumenten.
Ja, klasse.
Okay.
Ich finde das total spannend. Wie ist es dann dazu gekommen, zu sagen, okay, du hast ja einen Sport, ihr habt jemanden gehabt, der euch ein bisschen geholfen hat. Und dann nehme ich mal an, dass ihr wahrscheinlich sehr viel erstmal auch Labmusik gemacht habt, auf Labs direkt.
Ja,
seid
genau.
Ihr so seid ihr dann bewusst also als Baden-Team dann durch die Gegend gezogen?
Ja, also wir, das waren mit die ersten Charaktere, die wir hatten. Also ist auch, also Gabria, meine Bardin, das ist jetzt auch mein Künstlername, ist tatsächlich es ist nicht mein allererster Charakter, aber einer meiner allerersten Charaktere. Und Leonora, die zweite Hälfte im Ingame, auf Lab dazu, der Charakter meiner Schwester, ist auch ihr einziger Lab-Charakter, den sie im Grunde gespielt hat. Genau, wir haben also Schwester, also ich glaube Cousinen haben wir gespielt offiziell. Mhm. Und sind dann als Musikerinnen so ein bisschen auf verschiedenen Veranstaltungen gewesen. Es hat sich dann aber nach 2-3 Jahren relativ schnell rausgestellt bei meiner Schwester, dass für sie LARP nicht unbedingt das perfekte Hobby ist. Sie war immer ein Fan vom Ambiente und gerade auch diesen Musik machen. Sie hat immer mal erzählt, ja, also als ich das erste Mal quasi wiederkam und mit strahlenden Augen irgendwie halt davon erzählt habe, dass da Musik gemacht wird und dass man da so ums Feuer sitzt und so. Das wollte sie eigentlich machen und erleben. Jetzt nicht unbedingt Plot und Orks, die aus dem Wald stürmen und so. Das war jetzt nie so ihr Ding. Und später ist sie auch mit ihrem Studium und allem, hat sie im Grunde das wieder aufgehört. Und da hatte aber die Musik auch schon quasi den Sprung geschafft vom Lab raus, eben auf Mittelalterveranstaltungen. Wir haben einen Newcomer Award auf einem großen Festival gewonnen.
Okay.
Und spielen da seitdem jetzt auch im Grunde jedes Jahr, gehören natürlich ein bisschen zum Inventar. Mhm. Ja, und es war halt einfach dann eine super Möglichkeit neben dem Studium für mich, halt ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Und dann war halt irgendwann die große Frage, okay, Studium nähert sich dem Ende zu, was macht man dann? Mhm. Und ich habe brav natürlich am Anfang gedacht, gut, ich suche mir jetzt dann halt natürlich einen richtigen Job. Und das war auch das, was natürlich mein Umfeld erwartet hat, dass ich mir einen richtigen Job suche. Und sagen wir mal so, das hat nicht so gut geklappt.
Okay.
Vielleicht auch, weil ich eigentlich das ja gar nicht wollte. Und ich habe dann eine Weile verschiedene Dinge probiert. Ich habe in der Sprachenschule gearbeitet. Ich habe Nachmittagsbetreuung gemacht. Ich habe in einer Eventagentur gearbeitet. Ich habe PR gemacht. Verschiedene Sachen. Und habe aber immer auch weiterhin eben auch Musik gemacht. Und damit eben auch noch Geld verdient. Ein bisschen. Und ja, irgendwann habe ich dann 2016, also hat lange genug gedauert, habe ich dann beschlossen, okay, gut, ich werde nicht jünger. ich bin ungebunden und ich probiere das einfach jetzt. Ich setze quasi alles auf eine Karte, und ich probiere jetzt einfach das aus und werde Fulltime-Musikerin und Traurednerin. Ja, und habe das dann 2016 auch tatsächlich gemacht.
Das gleiche, also hattest du eine ähnliche Karriere in Anführungsstrichen auch mit Heiter bis Volkig? Oder wie bist du da mit den beiden Jungs in Kontakt gekommen?
Ja, also Heiter bis Hokich ist mein anderes Bandprojekt. Mit denen sind wir auf einem dieser Mittelalterfeste, sage ich jetzt mal, zufällig zusammengestoßen, haben zusammen gejammt und da hat sich dann halt rausgestellt, sind in Kontakt geblieben und da hat sich dann rausgestellt, okay, die suchen noch eine Sängerin, um ihre Band zu erweitern. Die waren damals auch ein Duo. Und damals war schon klar, dass Judith, also meine Schwester, eben weniger machen will als ich oder weniger Zeit da investieren will und kann als ich. Und dementsprechend habe ich dann gesagt, ja, können wir ausprobieren. Und jetzt bin ich auch schon seit 12 Jahren, 13 Jahren, bin ich jetzt auch schon bei Heiter bis Volkig mit dabei, genau. Und die machen halt auch, sag ich mal, klassische Mittelaltermarktmusik. Heiter bis Volkig ist das Programm.
Ich
Genau, so
erinnere
eine
mich so
bunte
ein bisschen
Mischung.
Richtung Celtic, der Celtic heißt das
Genau,
Folk.
genau,
Das C oder das
genau.
G ausgesprochen? Celtic.
Ich sag
Celtic.
Celtic, aber da gibt es unterschiedliche
Okay.
Varianten. Das ist wie China und China.
Nee, wer China sagt, hat auch die Kontrolle über sein Leben verloren.
Wer Celtic sagt, nein,
Liebe Süddeutsche, stört euch nicht daran. Das heißt China, nicht China.
Manchmal ist es gar nicht so schlecht, ein bisschen die Kontrolle über sein Leben zu verlieren. So,
Das ist ein wundervoller Untertitel für die Folge. Danke, danke.
Ja.
Mir tatsächlich kommt die ganze Zeit eine Frage. Du schreibst relativ viele Lieder selber, also du schreibst all deine Lieder selber. Wie viel davon können von anderen Leuten gesungen werden? Ich weiß, das Thema eigene Rechte am eigenen Text und die eigenen Lieder sind bei Barden oder Bardinnen tatsächlich so ein Diskussionsthema. Es gibt welche, die gar nichts weitergeben. Es gibt welche, die nur Bestimmtes weitergeben. Jetzt hast du ja quasi den Sprung aus, ich mach mal ein bisschen Musik auf einer Con und zu, ja, ich trete auf großen Veranstaltungen auf und werde da auch gebucht, verdiene damit auch meinen Lebensunterhalt. Wie ist das bei dir mit den eigenen Liedtexten? Dürfen die anderen singen, wenn die dich anfragen und sagen, hey, ich hätte da aber gern das ist das Lied, das ich liebe es, ich würde das gern selber singen dürfen. Darf ich das? Oder wie ist es, wenn die Raubkopien sind? Ich habe so viele Fragen. Bitte fang an einer
Ja,
Stelle an.
also, wie du es letztendlich schon sagst, das Thema ist beim Menschen einfach sehr unterschiedlich besetzt, die Musik machen, die Songs schreiben. Dadurch, dass meine Musik auf CDs als Downloads im Internet zum Anhören auf Spotify etc. Zur Verfügung steht, wäre ich echt bisschen schräg, wenn ich jetzt sagen würde, okay, das darf aber jetzt niemand um Gottes Willen irgendwie singen. Ich muss auch dazu sagen, das war auch nie mein Gefühl dazu. Also ich habe immer es schon als große Ehre oder als einfach Lob empfunden, wenn Menschen sagen, hey, deine Lieder gefallen mir so gut, ich würde die gern singen. Es gibt ein paar wenige Lieder, bei denen war ich am Anfang so ein bisschen zögerlicher als bei anderen, weil die einen sehr persönlichen Bezug haben, zum Beispiel vielleicht. Und es gibt vielleicht auch ein paar Lab-Lieder, die recht spezifisch auf eine bestimmte Gruppe oder auf einen bestimmten Hintergrund hin geschrieben wurden. Da fände ich es jetzt auch ein bisschen seltsam, wenn es jemand irgendwo einfach wild singt. Es gibt auch ein, zwei Lieder, zum Beispiel eins unserer, also eins, das sehr, sehr viel gesungen wird, auch sehr viel gecovert, mal von Leuten auf Konten, das heißt Auf, Brüder, auf. Letztendlich heißt der Refrain Auf, Brüder, auf. Also es geht um einen Aufruf zum Kampf. Und aber auch darum, dass man eben, ja, wenn man für das Richtige kämpft, dass man nicht alleine ist und so. Und dass der Hintergrund des Liedes ist, dass jemand mich darum gebeten hat, ein Lied zu schreiben für einen Bekannten, der eine schwere Krankheit hatte. Und der hat gesagt, hey, kannst du quasi was Labiges schreiben, das so ein bisschen im übertragenen Sinne halt sagt, hey, wenn du kämpfst und dann, du bist nicht alleine und es ist manchmal schwer, aber es lohnt sich und du musst halt weiterkämpfen. Und dann habe ich dieses Lied geschrieben und das kommt im Lab super gut an. Da gab es auch noch nie irgendwie Probleme. Das wurde in ein paar epischen Szenen schon gespielt und gesungen. Wenn man das aber total aus dem Zusammenhang reißt, dann klingt das halt so ein bisschen kriegstreiberisch.
Okay.
Und das ist halt das ist das Letzte und Entfernteste, was wir oder ich jetzt damit eigentlich wollten. Und wenn wir das mittlerweile auf Markt oder so spielen, dann mache ich auch immer ein kleines Intro und sage halt, hey, das ist aus diesem Zusammenhang entstanden, das ist übertragen gemeint. Und jeder hat eben mal Kämpfe in seinem Leben durchzustehen und darum geht's bei dem Lied. Weil sonst kommst du halt auch gerne mal in eine Ecke, wo Leute deine Lieder auf einmal liken. Von denen willst du überhaupt nicht, dass sie deine Lieder liken. Und ja, also aber dementsprechend ist es so, dass ich super gerne mag, wenn Leute unsere Lieder spielen und singen. Wir haben ja auch tatsächlich jetzt dann während Corona auch 38 davon als Liederbuch rausgebracht, zusammen mit einem gängigen LARP-Verlag. Und da sind Akkorde drin, Melodien jetzt nicht, aber Akkorde. Und das heißt, es ist also absolut gewollt, dass Leute diese Musik spielen und weitertragen. Das ist letztlich die Folk-Tradition dabei, dass man Lieder lernt übers Hören, dass man dann vielleicht natürlich idealerweise tatsächlich nachfragt, hey, darf ich das spielen? Und dass man es dann aber halt auch tut und dass man idealerweise aber auch den Künstler oder die Künstlerin dann auch nennt, ja. Aber dass Lieder halt so sich verbreiten und einfach möglichst vielen Leuten Freude machen. Also von daher, ja, ich bin absolut dafür, dass meine Lieder von anderen Menschen gespielt werden.
Dürfen dich denn Hörende anschreiben, wenn sie Fragen zu Einzelliedern haben? Weil wir werden deine Kontaktdaten natürlich oder deine Kontaktmöglichkeiten natürlich hier in den Shownotes und im Discord hinterlegen.
Klar.
Dürften die? Okay.
Also ich bin da sehr responsiv normalerweise. Also man kann mich kontaktieren und ich habe eigentlich bisher noch nie so eine Anfrage abgelehnt. Vielleicht habe ich hier und da dann mal auf das Liederbuch verwiesen. Aber genau, nee, sehr gerne. Also okay.
Du hast ja, ich glaube, 2018, ich weiß nicht, ob ich jetzt richtig informiert bin, dein erstes Soloalbum veröffentlicht mit gesungenen oder gesungene Geschichten.
Ich glaube, es war ein bisschen später, ich glaube, es war 2020, ich glaube, es war während Corona. Okay. Genau, ja, da habe ich halt beschlossen, okay, gut, nach damals 4 Purpur-Alben und 3 Heiter bis Forkig-Alben und einem Klanggespinst-Album, das waren Projekt mit lieben Freunden von uns, den Baden von Seitenweise. Ich möchte jetzt auch mal was Eigenes machen und ja, habe mich dann da so reingestürzt und genau, so ist eben gesungene Geschichten entstanden, was so eine Mischung aus ja, Lab-Songs und Folk ist. Im Grunde ein bisschen ähnlich wie auch schon bei Purpur. Genau. Ja, das war einfach nochmal ein weiterer Schritt für mich irgendwie, weil vor allem auch Purpur vor allem etwas ist, was jetzt hauptsächlich eigentlich nur noch auf CD passiert. Meine Schwester hat einen sehr, sehr stressigen, sehr, sehr coolen, aber sehr, sehr stressigen Job und hat eigentlich keine Zeit mehr, wirklich live viel Musik zu machen. Und da war das einfach für mich der logische weitere Schritt. Und ich bin auch jetzt gerade aktuell auch tatsächlich in der Produktion von einem weiteren Solo-Album. Das wird eine Schlaflieder-CD für mit Schlafliedern für Erwachsene.
Ja. Oh, schön.
Cool.
Ja. Ja. Wenn du in der Musik schreibst, ist so, ich frag für eine Freundin. Ja. Hast du eine besondere Herangehensweise? Also es gibt ja Menschen, die sagen, ich kann nur erst einen Text schreiben und überleg mir dann irgendwie, wie ich es vertone. Oder ist das eine, also ne, von welcher Seite sattelst du dann dein Pferd auf?
Also ich komme da auch relativ klassisch, glaube ich, von der Textseite. Meistens. Das hat auch mit der Art von Musik zu tun, die ich mache, nämlich halt Folk oder Singer-Songwriter. Ich sage normalerweise Fantasy-Folk zu dem, was ich mache. Es ist insgesamt ja auch sehr textlastig. Also deswegen habe ich mein erstes Album auch Gesungene Geschichten genannt, weil das so ein bisschen der Kern der Sache ist, was ich mache. Und deswegen kommt bei mir normalerweise erst der Text oder große Teile des Textes. Oft kommt mir dabei dann schon Melodieideen in den Kopf. Und die Vertonung passiert aber meistens dann, wenn der Text, ich sag mal zu 80-90% steht. Dann wird vielleicht auch nochmal drüber gefeilt, das schon. Oder nochmal Sachen angepasst. Aber das ist meistens die Reihenfolge, ja.
Und, ich weiß nicht, ob das ein Gerücht ist, hattest du einen Twitch-Account?
Ich habe einen Twitch-Account, immer noch.
Ja. Was machst du da? Erzähl mal.
Ja, genau. Also damit habe ich tatsächlich schon vor Corona angefangen, 2019 oder so, 18. Ich glaube 2018, genau, weil da hatte ich meine Krebsdiagnose. Genau. Weil, das muss man vielleicht auch mal dazu sagen, um als Musikerin allgemein, aber vor allem auch als Musikerin in so einem Randgenre irgendwie, sag ich mal, über die Runden zu kommen, muss man sich auf verschiedene Beine stellen. Also muss man einfach sich auf verschiedene Säulen stützen. Und Live-Auftritte sind nur einer davon. Und ich hatte mich 2016 selbstständig gemacht und hatte 2017 dann Schilddrüsenkrebs. Und das war so ein bisschen so ein, zum einen ein Wake-up-Call, dass das, was ich da gerade mache, nämlich mich, also dass ich mich entschieden habe, zu versuchen, quasi diesen Traum zu leben, dass das genau richtig war, weil man weiß immer nie, was passiert und wie viel Zeit man hat. Und zum zweiten aber auch eine Erinnerung daran, dass ja, dass es vielleicht auch mal Zeiten gibt, wo ich nicht live spielen kann oder nicht so viel live spielen kann. Und deswegen habe ich damals dann eben mir so einen Twitch-Account gemacht und streame da einmal in der Woche, normalerweise mittwochs, streame ich da Folk, Mittelalter und ja, einfach ein Bundespotpourri-Cover-Songs. Was mir natürlich während Corona dann sehr, sehr, sehr zugute gekommen ist, weil im Vergleich zu vielen KollegInnen ich diese ganze Technik etc. mir halt nicht noch extra erstmal kaufen oder besorgen musste, sondern ich hatte das schon, als dann von heute auf morgen gar nichts mehr ging. Ja.
Wie heißt du da auf Twitch?
Teenie Freak.
Wie Fragen sweet. Sie nicht, das Wie ist sweet. Mein alter Skype-Name. Ich war 19 und jung und egal.
Damals. Es ist irgendwie geblieben. Damals.
Ja, damals.
Ja. Ja, genau. Also Twitch ist auch ein Pfeiler, sage ich jetzt mal. Und eine weitere Sache, die mir über lange Zeit und auch gerade aktuell und während Corona und immer wieder den Hintern rettet, als selbstständige Musikerin, ist tatsächlich Patreon.
Okay. Mhm.
Also weil, ja, so die Frage, wie, wenn man sich die Frage stellt, so okay, wie macht man das denn, dass man von etwas, was ein Hobby ist, dann hingeht und es zum Beruf macht, das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig auf verschiedenen Ebenen. Und gerade künstlerisch ist es einfach ja, eine sehr unsichere Sache und man muss kreativ sein und idealerweise eben verschiedene Säulen haben. Und ich habe auch im Grunde mit meiner Selbstständigkeit am Anfang mir einen Patreon-Account gemacht. Das ist eine Plattform, die ja, weil du es vorhin irgendwie angesprochen hast, es gibt ja keine Könige mehr oder wenig Könige, die noch Barden engagieren an ihrem Hof. Im Grunde ist Patreon die moderne Variante davon. Es gibt da nur nicht nur einen König, einen Mäzen, sondern viele. Also es ist halt eine Plattform, wo Fans einen, nicht jetzt wie bei dem Crowdfunding, wo man ein bestimmtes Projekt, zum Beispiel eine CD, direkt unterstützt, durch Vorbestellung quasi, sondern wo man monatlich oder per Creation einen Künstler, eine Künstlerin unterstützt, damit die ihre Kunst machen kann, damit die oder der Zeit hat, kreativ zu sein oder halt die finanziellen Möglichkeiten in ein Studio zu gehen. Und ja, da bin ich seit 8 Jahren.
Mhm. Ja. Ich benutze auch Patreon, um 2 Leute zu unterstützen.
Das ist super, ja. Das
ist mega, so bei Sachen, wo du weißt, dass die Leute leben davon. Ich habe da hohen Respekt vor, gerade vor solchen künstlerischen Geschichten. Kann ich nur empfehlen. Die machen natürlich halt für ihre Patreon-Leute halt auch mal so ein bisschen exklusiv was, ne?
Genau.
Dass sie irgendwie einen Vorteil haben, dass du da als Erste am Start bist und so. Und ich finde das eine ganz fantastische Variante, einfach die Sachen, an die ich halt erst auch als Konsumentin beteiligt bin oder glaube, einfach zu unterstützen. Das ist großartig.
Ja, es ist halt ein Weg an Mittelsmännern vorbei, sage ich jetzt mal. Also die Zeit der großen Plattenverträge etc. ist, also gerade was Musik betrifft, ist um. Es gibt seit Jahren, Jahrzehnten immer wenig Künstler, Künstlerinnen, die noch irgendwie in Label reinkommen. Wenn es kleine Independent-Labels sind, dann vielleicht schon, aber da blöd gesagt kriegt man, wenn man Glück hat, ein bisschen Unterstützung im Vertrieb oder so, aber jetzt da steckt auch kein Geld dahinter. Also letztendlich ist man trotzdem wieder selbstständig und muss irgendwie selbst sich sein nicht nur sein Gehalt, sondern auch irgendwie das Geld, um Musik zu produzieren, irgendwie erwirtschaften. Und Patreon, genau, ist halt einfach eine Möglichkeit, damit direkt zu den Leuten zu gehen, die genau diese Musik oder die dieses Comic oder diese Webseries oder was auch immer halt haben wollen, ohne dass jetzt dann eben noch ein Dritter, ein Vierter irgendwo dann auch noch da seinen Anteil haben will. Und aber halt auch für Fans natürlich die Möglichkeit, direkt Einfluss zu nehmen, vielleicht sogar Input zu geben, Feedback zu geben und eben, wie du ja sagst, Sachen als Erste zu sehen, hinter die Kulissen zu schauen und so weiter und so fort. Das ist einfach eine sehr direkte Art, mit seinen Fans irgendwie zusammen Kunst zu schaffen.
Ja.
Heißt, ja.
Meldest du deine Sachen bei der GEMA an?
Tatsächlich nein. Ich überlege da seit einer ganzen Weile drumherum. Aber die Märkte, auf denen ich unterwegs war, zumindest bisher vor allem, arbeiten oft mit GEMA-freier Musik. Mhm. Und das würde also bedeuten, dass ich dann meine eigene Musik nicht mehr spielen kann, mhm. wenn ich dann auf so einem Markt wäre. Und das hat mich bisher davon abgehalten, zur GEMA zu gehen. Das mag aber sich auch irgendwann nochmal ändern. Ja, das sind alles so Fragen, die dann auf einmal plötzlich auftauchen, wenn man nicht nur an einem Lagerfeuer Musik macht, ja.
Ja. Also ich kenne das nur von der Gruppe Düvelspack, zu der mhm. ich so eine Halbverwandtschaft pflege, die ja auch schon seit sehr langer Zeit unterwegs sind. Ich glaube, seit 2000 gibt es die.
Wir lieben sie, nennen sie immer liebevoll die alten Männer.
Genau, die alten Männer.
Ja.
Die Gerüchteküche hat, dass sie wiederkommen. Die haben auch nichts bei der GEMA angemeldet.
Genau.
Die haben also auch gesagt, ach, wenn irgendjemand mal Musik klaut, ist doch schön, so ungefähr, das ist so eine kleine Nische, dass es eventuell gar nicht lohnt oder dieser ganze Aufwand mit, du musst dann deine eigenen Songs irgendwo anmelden, erstmal dafür irgendwie Sachen zahlen, um sie hinterher wiederzukriegen, zu sagen, das ist auch bescheuert, ne?
Genau, also es ist halt einfach Mittelaltermusik oder Lab-Musik, Fantasy, ne, ist halt natürlich immer noch und wird weiter und immer eine Nische bleiben. Und das hat gewisse Vorteile, weil die Szene sehr eng verknüpft ist und normalerweise sehr freundschaftlich und weil man eben auch durchaus sehr engen Kontakt mit seinen Fans irgendwie, also Fans ist immer so ein Wort, ne, aber halt haben kann. Also ich treffe ja auch ganz viele Leute, die mich zum Beispiel auf Patreon unterstützen, kenne ich halt vom Lab. Also das sind die meisten davon, kenne ich persönlich. Aber auf der anderen Seite hat man halt natürlich ja das Problem, dass die, ich sag jetzt mal, die Musikindustrie und die Strukturen, wie die da so gemacht sind, nicht unbedingt für jemanden wie mich, also für Baden gemacht sind. Also das fängt sowas mit sowas an wie der GEMA, wo man halt ja, erstmal einen Mitgliedsbeitrag zahlt und dann halt je nachdem, wie oft die eigene Musik gespielt wird, dann eine Ausschüttung bekommt. Wenn aber hauptsächlich du derjenige bist, der diese Musik spielt, dann zahlst du erst und dann bekommst du davon einen Anteil theoretisch wieder zurück. Ja. Das heißt, theoretisch machst du Minus. Du machst eigentlich erst dann Plus, wenn deine Musik auf gängigen Radios oder sowas läuft und das macht halt unsere Art von Musik normalerweise nicht. Mhm. Ja, Online-Radios zählen da auch mit rein, aber ja. Also deswegen ist das schon mal so eine ganz schwierige Sache, das zu entscheiden. Und auch natürlich sowas wie Spotify ist halt auch was sich für kleine Künstler schon eh nicht lohnt, mittlere Künstler eigentlich sich schon nicht lohnt und für so wirklich Alternative-Sachen eigentlich sich gar nicht lohnt. Mhm. Ja, da muss man halt dann, wie gesagt, Wege finden, wie Twitch oder eben wie Patreon, um irgendwie noch zu Rande zu kommen. Und es wird auch tatsächlich leider immer schwieriger als einfacher.
Ja.
Jetzt kommt noch KI.
Ja, und jetzt, oh, hör bloß auf. Ich habe gestern mit Udio.com mal rumgespielt und dachte so, oh wow.
Ja.
Das also ist der Anfang vom kreativen Ende.
Also da muss man sehr gespannt sein, was da noch kommt. Das wäre, glaube ich, das führt aber jetzt zu weit, das ist eine ganz eigene Folge, glaube ich. Aber sagen wir es mal so, die Situation für kreative Selbstständige, für KünstlerInnen ist mit Corona zuerst, dann mit jetzt dann der danach folgenden trotzdem Wirtschaftskrise beziehungsweise dem Gefühl, dass wir eine Wirtschaftskrise haben, was dazu geführt hat, dass Leute halt nicht mehr Geld übrig haben für so einen Luxus wie Kunst oder Musik. Und jetzt eben zum Dritten mit der Entwicklung im KI-Bereich. Also es wird... ungefähr zwischen 0,0028 und 0,0040 Cent kriegt man pro Stream. Wobei das mittlerweile auch schon nicht mehr stimmt, weil tatsächlich nicht pro Stream abgerechnet wird, sondern pro Anteil an gestreamten Songs überhaupt. Und da kommt ein bisschen KI ins Spiel. Je mehr Songs auf der Plattform sind, desto kleiner ist dein Anteil natürlich an Streams. Also aber das heißt, also ich habe zum Beispiel im, ich glaube 2021 oder so, ich habe 2021 42 Euro verdient auf Spotify. mit ungefähr 1000, also 1000 Mal wurde mein Album ungefähr gestreamt, umgerechnet. Und das ist ungefähr so viel wie 3 CDs. Als wenn ich 3 CDs verkauft hätte. Damit man das mal so ein bisschen irgendwie in der Relation hat. Vorsteuer natürlich. Also Vorsteuer.
Ja, das ist krass. Ja,
also 700 Stunden Musik sind ungefähr, also ich sag mal, 850 Stunden Musik sind ungefähr 50 Euro, die ein Künstler davon hat. Mhm. Und das ist halt einfach eine Relation, die kann nicht aufgehen.
Ja.
Also es ist eine Rechnung, die kann für kleine Künstler, gerade in so einem Eckbereich wie Labmusik, kann überhaupt nicht aufgehen.
Mhm.
Das ist ein absolutes Minusgeschäft.
Mhm.
Ja.
Jetzt sind wir natürlich schon in dem Punkt, wo man sagt, okay, ganz schön harter Tobak. Wie kann man denn, wie meinst du, könnte man es unterstützen? Oder könnte man dich unterstützen? Wie könnte man das, die Lab-Bardinnen, die das etwas professioneller machen? Da gibt es ja nicht nur dich, es gibt ja noch ein paar ganze Menge mehr.
Ja.
Wie könnte man die unterstützen? Also außer, dass man sagt, hey, kommt doch auf unsere Con und wir geben euch Euro an Geld, damit ihr da seid und spielt, keine Ahnung, ein, zwei Auftritte oder was. Was für Möglichkeiten gibt es?
Also das muss man echt dazu sagen, dass man tatsächlich gebucht wird, um auf Con zu spielen, das kommt quasi nicht vor. Ich hatte zwei solche Anfragen hatte ich schon mal.
Mhm.
Das ist aus verschiedenen Gründen nicht wirklich zusammengekommen. Aber das kommt quasi nicht vor. Ich finde das ein bisschen schade eigentlich, aber ich verstehe es ein Stück weit auch, weil ja, da ist dann trotzdem wieder Angebot und Nachfrage. Es gibt halt einfach ganz viele Barden und auch ganz viele, die das ganz toll machen und aber auch einfach nur als Hobby. Und warum sollte ich jemandem Geld für etwas geben, was jemand anderes umsonst macht? Grundsätzlich aber, um auf die Frage einzugehen, also zum einen ist es natürlich so, gerade bei Larpbaden, das ist auch etwas, was total üblich ist oder immer mehr üblich wird, was ich gut finde, sind sowas wie Bardentickets, dass man Barden vergünstigt auf eine Con lässt, manchmal sogar umsonst.
Davon habe ich doch überhaupt nichts mitgekriegt.
What?
Immer vollen Preis zahlen, ja.
Aber das ist halt auch so ein bisschen...
Wir sind einfach nur zu scheiße.
Es kommt halt drauf an. Also, und dazu muss man auch wieder, auch Menschen, die das überlegen oder in Anspruch zu nehmen oder zu fragen und so. Also ich bin da mittlerweile auch ein bisschen schmerzfrei. Spätestens seit ich das als Job mache, frage ich sowas durchaus auch einfach mal an. Mhm. Wenn Leute dann sagen, nee, dann sage ich okay. Und dann kann ich mir immer noch überlegen, auf die Con zu gehen. Und oft genug gehe ich trotzdem auf diese Con. Weil trotz allem, wenn man natürlich ein vergünstigtes Ticket bekommt oder sogar umsonst kommt, hat man auch ein Stück weit den Druck, dann auch für sein Geld oder für das Geld, das man nicht bezahlt hat, dann auch irgendwie vielleicht eben zu performen und auch auf jeden Fall zu spielen. Und es gibt auch genug Barden, die das natürlich als Hobby machen oder Badinnen, die dann sagen, ich bin Spielerin. Ich komme dahin und wenn ich keinen Bock habe, Musik zu machen, dann habe ich aber auch keinen Bock. Und dann braucht aber halt auch niemand kommen und sagen, entschuldige mal, du hast jetzt aber nicht 3 Stunden in der Taverne Musik gemacht, was ist mit dir los? Also, Alter, verschwinde, ich bin hier als Spielerin, oder ne, das ist mir wurscht. Das ist so ein bisschen auch ein Dilemma, das man vielleicht auch so ein bisschen hat als Barde oder als bezahlter Barde oder was auch immer. Wobei ich mir auch da immer denke, also wie gesagt, wenn wir da anfangen würden, mit irgendwie ansatzweise Stundensätzen zu rechnen, wie das bei Musikern eigentlich so ist, ja, reden wir nicht drüber. Reden wir nicht drüber. Also, vergünstigte Tickets sind natürlich eine Option. Freigetränke sind eine Option. Patreon wie gesagt, solche Sachen wie Patreon, wenn man mitbekommt, ein Künstler oder eine Künstlerin hat vielleicht einen Patreon-Account oder aber hat ein Crowdfunding, um eine CD zu produzieren, mitmachen. Ja, irgendwann wird diese Musik auf Spotify wahrscheinlich umsonst landen, aber bis dahin hat die normalerweise ein Künstler oder eine Künstlerin durchaus auch Geld gekostet. Selbst wenn man das zu Hause in seinem eigenen kleinen Home-Studio aufnimmt, hat das Equipment dafür auch Geld gekostet. Abgesehen von der Zeit. Die wird ja eh nicht bezahlt. Aber oder meinetwegen,
Instrumente.
Genau.
Und der ganze Kram.
Einem Künstler und einer Künstlerin vielleicht zusammengearbeitet hat für das schöne Cover. Hat alles, also es kostet alles ja irgendwo Geld und deswegen, ja, im Crowdfunding unterstützen. Ist eine Option. Wie gesagt, Patreon werden oder Ko-fi ist auch so eine Plattform, da kann man Leuten einen Kaffee quasi, daher kommt das Ko-fi, ausgeben. Also ab,
die haben ja selber.
Genau, 2-3 Euro, genau, wie ihr auch habt, ja. Na, also das sind halt einfach Optionen. Mir ist halt, also mir ist zum Beispiel, mir ist bewusst, dass Spotify zum Beispiel und gängige andere Plattformen, das geht nicht weg. Das ist Teil unseres Lebens. Das ist auch sehr, sehr praktisch für den auf Konsumentenseite. Aber man muss sich halt darüber bewusst sein, dass die Musik, die man da hört, oder wenn man nur noch so Musik konsumiert, dass die Künstler und Künstlerinnen davon nichts haben. Wenn man jetzt vielleicht nicht zufällig
Beyoncé
Ed Sheeran ist. Oder genau, oder Beyoncé. Und dann ist es letztendlich so ein bisschen eine Gewissensfrage oder eine so eine ethische Frage. Kann ich damit leben, dass ich Kunst, dass ich Musik konsumiere, ohne etwas dafür zurückzugeben? Mhm. Auch vielleicht mit dem Risiko, dass irgendwann dieser Künstler, diese Künstlerin aufhören muss, diese Musik zu machen, weil es einfach nicht mehr geht finanziell oder energie- und krafttechnisch, weil es neben einem Vollzeitjob zum Beispiel halt nicht geht. Kann ich damit leben? Oder überlege ich mir halt, mache ich mir das bewusst und überlege halt, wie ich vielleicht meinen kleinen Anteil zurückgeben kann.
Aber ich glaube, zur Verbreitung, wenn das so sehr, sehr LARPig ist, also ihr kommt quasi aus dem LARP, es geht in Liedern um LARP, um Begebenheiten aus dem LARP oder ähnliches, ist ja, glaube ich, das die Freigetränke und das euch auf den Korn lassen oder zumindest sagen, hey, ganz ehrlich, gib mir einen Zehner, dann passt das schon, ja, komm einfach auf den Korn, wir freuen uns drauf und wäre cool, wenn du irgendwie mal einen Abend spielst von den 10 Abenden, wenn die das LARP geht, nein, aber irgendwie, das wäre toll und damit verbreitest du ja auch deine Bekanntheit, glaube ich.
Ihr Bitches. Jetzt können wir alle mal.
Ihr kriegt das nicht mehr umsonst, ihr müsst dafür bezahlen.
Nee,
genau.
Nee, sondern ich habe einfach so viel Zeit und Energie natürlich in Musik und das war einfach dann mein Beruf und ich wollte das trennen. Ich dachte auch, ich muss das trennen. Ein Stück weit wenigstens. Und habe dann hauptsächlich Charaktere gespielt, die wenig Musik machen. Meine Priesterin zum Beispiel, die, wenn überhaupt, mal in einem Ritual singt oder so. Und ich habe aber relativ schnell festgestellt, dass mir das total fehlt. Und habe dann irgendwann mir eben wieder einen Charakter gemacht, der halt nicht Barde ist oder nicht Bardin und damit sozusagen dessen Job Musik ist, weil ich wollte tatsächlich im Lab nicht zwangsläufig meinen Job auch noch als Job spielen.
Ja, kenn ich.
Aber der halt auch Musik machen kann, wenn er mag. Und seitdem mache ich das wieder sehr, sehr gerne und auch öfters wieder. Und genieße das auch einfach. Und Lab ist ja auch einfach eine meiner größten Inspirationsquellen. Und ich habe auch im letzten Jahr einige Lieder einfach geschrieben, die jetzt auch auf keiner CD landen werden in dem Sinne, weil die sind einfach für Labgruppen, aus Labgruppen. Genau diese Art von Liedern, wie du gerade gesagt hast, Tom, mit eben mit Lab-Hintergrund. Und ja, das ist, also es lässt sich nicht hundertprozentig trennen, Hobby und Job in dem Fall. Ist aber auch gut, weil es sich auch einfach gegenseitig natürlich befruchtet und mit Energie versorgt. Ja.
Es ist, du kannst es abschalten, dich dann in dem Moment als Dienstleisterin zu fühlen.
Nee.
Okay, nee, schade.
Nee, kann ich. Also nicht völlig. Also aber ich glaube, das werden aber andere Menschen auch kennen, die, also abgesehen davon, dass jeder Mensch oder die meisten Menschen, glaube ich, in dem, was sie tun, natürlich lieber gut sind als schlecht. Und lieber auch als gut wahrgenommen werden, als schlecht. Mhm. Eine Ausnahme ist jetzt vielleicht wirklich, wenn man eine Rolle spielt, wo man sagt, okay, quasi ich spiele jetzt einen richtig schlechten Koch oder so. Also dementsprechend, ich habe natürlich, ich aus gewissen Denk, oder man kommt aus seiner Haut ja nicht raus. Man steckt auch im Lab immer noch in seiner Haut. Und wenn ich da Musik mache, habe ich all die Dinge, die ich als Musikerin gelernt habe oder im Blick habe, auch im Blick. Also ich achte drauf, wie die Stimmung ist. Ich versuche natürlich mit meiner Musik, gerade im Live-Rollenspiel, keine Stimmung zu zerstören, sondern wenn, Stimmung zu schaffen. Das ist mir persönlich ganz, ganz wichtig, dass ich zum Beispiel halt auch nicht spiele, wenn nebendran Leute von Orks abgeschlachtet werden. Das mache ich nicht.
So eine schöne Melodie dazu.
Genau, Tandadai, stirb, stirb.
Oh, wundervoll, dieses Lied möchte ich hören.
Ja, notiert. Nein, oder aber auch, ja, mir ist es auch sehr wichtig, dass die Musik, die ich spiele, ins Setting passt. Da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen dazu, was das jeweils ist. Aber da muss man sich halt auch einfach ein bisschen in die Veranstaltungen, in die Spielerschaften und einfach so ein bisschen reinfühlen. Und ja, dann ist Lab-Musik, glaube ich, was wahnsinnig Bereicherndes. Mhm. Und es fällt Leuten oft dann erst auf, aber wenn es fehlt. Wie bei so vielen Dingen. Ja, ein guter Bade, eine gute Badin, das kann so eine Feier am letzten Abend, so eine Siegesfeier quasi, entweder zu so einem einmaligen Erlebnis machen, ja, oder es ist halt, ja, man sitzt halt dann noch rum und irgendwann geht's ins OT. So. Mhm. Ja. Mhm.
Schick. Ich mag's. Also bist du eher auf Labs im südlichen Bereich unterwegs oder hast du da so deine Hood?
Ich bin ja, es gibt halt auch nur endliche Wochenenden. Und ja, als Musikerin, oh Überraschung, hat man halt auch eigentlich mindestens von Mai bis halte, genau. Mhm. Ja. Da muss man dann auch immer viel jonglieren.
Ja, das ist klar.
Das klingt so, ja.
Alles klar, dann hoffen wir mal für dich, dass diese Saison dir ja ganz viele Auftritte auch wieder bringt.
Das ist im Grunde ein bisschen für die Saison schon vorbei.
Ist schon.
Also naja, nein,
du meinst genau. Von der Buchung her, okay, ja, die genau. Ist abgeschlossen wahrscheinlich.
So ein bisschen schon, also genau. Ja, also es könnte gerne noch wieder mehr werden. Also wenn ihr irgendwie jemanden braucht, der da auf eurem Markt oder irgendwie eurer Hochzeit oder so Musik macht, meldet euch. Vielleicht kann ich. Ja.
Gut. Wir werden es in den Shownotes vermerken, dass ihr das auf jeden Fall könnt und euch da entsprechend melden
ja,
könnt.
Ja, den Kontakt können wir da, schmeißen wir da rein. Ja,
genau, richtig.
Ja, super. Ich bin zurzeit, ich hatte mir alle Fragen aufgeschrieben, die ich wollte. Tom, sind deine Fragen beantwortet?
Meine Fragen, der Knoten im Kopf ist gelöst. Ich habe mehr verstanden davon.
Ja. Tini, hast du noch was du vielleicht Leuten mitgeben wollen würdest, die vielleicht damit liebäugeln, aus ihrer Leidenschaft hier eine Profession machen zu wollen?
Also, ich kann auf jeden Fall sagen, dass das eine sehr, sehr große Entscheidung ist, dass man sich das gut überlegen sollte, aus den verschiedensten Gründen, wie man auch immer wieder hört. Also es kann einem auch die Freude nehmen an einer Sache, die man sehr, sehr liebt, wenn man davon dann seine Existenz abhängig machen muss. Mhm. Und wenn man dann halt Musik machen muss, ob man will oder nicht. Es ist aber natürlich auch gleichzeitig eine ganz wundervolle Sache, wenn es funktioniert. Und man muss sehr kreativ sein, man muss flexibel bleiben. Und meine Erfahrung sagt, gerade in unserem Bereich, im Lab-Bereich, also es ist möglich, aber man braucht einfach, es geht quasi nicht ohne die Unterstützung der Leute direkt. Mhm. Also die Lab-Community ist eine tolle Community und man muss sich das gut überlegen und sich am besten vernetzen mit Leuten und dann muss man hoffen, dass nicht noch wieder irgendwie eine große Pandemie oder irgendwas kommt.
Ja.
Genau. Also es ist nicht so leicht, wie man manchmal vielleicht denkt. Aber es kann auch sehr, sehr rewarding. Also mir fällt das Wort gerade nicht ein, wie peinlich. Also es kann einem auch sehr, sehr viel geben. Es ist beides.
Ja,
Segen und Fluch manchmal.
Ja. Genau. Dieses Ding von jetzt sei doch mal kreativ, bitte.
Ja, und jetzt. Genau. Sei jetzt gut gelaunt. Ja.
Ja, cool.
Ja. Genau. Ja,
wir haben ja deine Seite noch hier, gesungene-geschichten.de. Mhm. Ich glaube, da finden Interessierte auch alle Zugänge über Facebook, Soundcloud, genau, Patreon, Insta.
Gebe euch einen Link-Tree.
Ja. Genau, aber Twitch gibt es auch auf nicht.
Ja, dann doch, gibt es noch, ist aber im Link-Tree eigentlich auch drin, ja.
Ah, okay. Dann, ja, okay, wenn das so.
Ja.
Dann kriegen wir das alles hin. Super.
Sehr schön.
Großartig. Tini, ganz, ganz lieben Dank, dass du dich mit uns zusammengesetzt hast.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe das Gefühl, je nachdem, wie man den Schwerpunkt gesetzt hätte, hätten wir auch noch eine Stunde über andere Dinge reden können. Ne? Aber das ist wahrscheinlich immer so bei euch.
Das ist immer so die Erkenntnis, nachdem fast die Stunde vorbei ist. Erst denkst du, oh, was kannst du fragen? Und dann guckst du auf den Timer, der mir gerade 59 Minuten anzeigt und denkst so, oh, ging doch ganz flott. Und wir könnten bestimmt auch noch mal eine Stunde länger sitzen und über alles Mögliche reden.
Ja, wir brauchen ja im Zweifelsfall auch noch mal eine weitere Folge. Also jetzt nicht so, als hätten wir nicht genug Themen, über die man reden kann.
Ehrlich? Du glaubst, bei Lab geht das Thema nicht? Also, okay.
Genau.
Never ending story.
Genau. Ja,
genau, richtig.
Okay, dann machen wir für heute den Sack zu, ihr Lieben. Ganz herzlichen Dank. Und an unsere Hörer da draußen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Reinschalten.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.
Bis bald. Ciao.